Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai. Wir sind immer noch in den Sprüchen. Und heute geht es um Sprüche 29, 1 bis 18. Genau, 18 Verse. Ein längerer Text. Huh, Tiefluft holen. Ich lese aus der Basisbibel. So geht es einem Mann, der oft zurechtgewiesen wird, sich aber hartnäckig weigert, sein Verhalten zu ändern. Im Nu wird er zerschmettert und niemand ist da, der seine Wunden heilt. Okay, ist irgendwie eine ziemlich konstruierte Situation. Anscheinend ist da einer sehr, sehr halsstarrig und beratungsresistent. Jo, der fährt sein Leben vor die Wand. Das ist auch der Tat-Folge-Zusammenhang. Ich lese mal weiter. Vers 2. Wenn die Gerechten die Oberhand gewinnen, freut sich das Volk. Wenn aber ein Frevler die Herrschaft ausübt, stöhnt das Volk. Ja, wieder mal ein Spruch über die Herrschaft von Frevlern, also von Menschen, die Gottes Tora missachten und ihre eigenen Interessen gewaltsam durchsetzen, im Gegensatz zur Herrschaft von Gerechten, von Menschen, die Gottes Weisung befolgen. Hatten wir alles schon mal. Ich frage mich nur, kann man immer so zwischen Gerechten und Frevlern in Sachen Regierung unterscheiden? Wie ist das denn wirklich? Mal sind sie egoistisch und mal auch wieder gerecht. Manche mal sozial, mal nicht. Und manche immer mehr vielleicht auch einfach nur inkompetent. Also das ganze Thema, das führt mich zur Bundestagswahl. Und ich sage nur eins, Hirn einschalten, Augen auf und wählen gehen. Die Richtigen natürlich, die Gerechten. Vers 3. Wenn ein Mann sein Herz an die Weisheit hängt, freut sich sein Vater. Wenn er aber seine Zeit mit Huren verbringt, verschwendet er das Vermögen. Na klar, wer die Weisheit liebt, macht seinem Vater Freude. Aber mit Huren haut man nur das Geld des Vaters auf den Kopf. Die Linie ist völlig klar. Aber ist das immer so klar? Seinem Vater Freude machen und schön fleißig in der Schule sein und schön brav? Und nur ja nicht mit den Schmuddelkindern rumhängen, wie Franz Josef Degenhardt das gesungen hat? Also ich merke, vielleicht erreicht mich der Bibeltext noch nicht richtig oder vielleicht entferne ich mich auch bewusst von ihm. Vers 4. Durch das Recht bewahrt ein König das Land, durch hohe Steuern richtet er es zugrunde. Oh, da bin ich aber voll da. Den sollten sich unsere Regierenden mal durchlesen. Durch Recht gibt ein König dem Land Bestand. Wer aber Steuern erhebt, richtet es zugrunde. Also bis wann arbeiten wir nur fürs Finanzamt? Ich meine Anfang Juni. Na, da liegt ja noch einiges vor uns. 5 und 6. Ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, legt ein Fangnetz aus vor dessen Füßen. Wenn ein böser Mensch ein Verbrechen begeht, kann er dadurch selbst zu Fall kommen. Dann jubeln die Gerechten und freuen sich darüber. Hallo, höre ich das richtig? Geht's hier um Schadenfreude? Wahrscheinlich nicht. Eher darum, dass ein Gerechter sich darüber freut, dass der Tat-Folge-Zusammenhang funktioniert. Okay. Vers 7. Der Gerechte kennt die Rechte der Armen, aber der Frevler will davon nichts wissen. Ja, das ist ein kluger Spruch. Ich frage mich, woher wissen die Gerechten die Rechte der Armen? Hängt das mit deren Gewissen zusammen, mit deren Herzen oder an deren Erziehung? Ich glaube, die Quelle, aus der man schlussendlich schöpft, ist die Tora. Vers 8. Spötter können eine Stadt in Aufruhr versetzen. Kluge Leute beruhigen erhitzte Gemüter. Ah, das ist auch ein klasse Spruch. Da muss ich an das Böhmermann-Gedicht denken. Du erinnerst dich. Und ich merke, Spötter, also ein Spötter, kann sogar ein ganzes Land entfachen, in Aufruhr versetzen, nicht nur eine Stadt. Gut, und weise Menschen beruhigen dagegen die Gemüter und wenden so Ärger ab, ist wahrscheinlich auch nicht unwichtig. Aber ganz ehrlich, ich bin schon auf der Fährte vom Spott. Und manchmal ist spöttische Rede, politische Satire und Kabarett richtig wichtig, damit eine Stadt, ein Land eben nicht einschlafen. Und deswegen stehe ich auf Satire-Sendungen, angefangen bei den Mitternachtsspitzen, der Anstalt und auch Böhmermann und natürlich die Heute-Show. Obwohl, gut, man kann über alles streiten. Zum Schluss der Gedanke, erhitzte Gemüter beruhigen, das finde ich auch gut. Aber manchmal muss man sich auch erstmal richtig erhitzen dürfen. 9. So geht es einem klugen Mann, der mit einem Dummkopf vor Gericht zieht. Der Dumme tobt und lacht und gibt keine Ruhe. Naja, also ich sehe, es gibt Konflikte zwischen unterschiedlichen Menschen, die enden nicht im Frieden oder mit Waffelstillstand. Da kehrt nie Ruhe ein. Manche Fässer macht man besser nicht auf. 10. Männer, die vor Bluttaten nicht zurückschrecken, hassen niemanden mehr als einen Schuldlosen. Aufrechte Menschen bemühen sich, ihm beizustehen. 11. Ein Dummer lässt seinen Ärger an anderen aus, aber ein Kluger hält sich zurück. Jo, das hat was, diese Sache mit der Selbstbeherrschung. Aber irgendwie klingt's auch ein bisschen wie der Klügere gibt nach. Aber ist das richtig, dass nur der Dumme seinen Ärger rauslässt? Hat nur der Dumme sein Temperament nicht im Griff? Was ist das für ein Menschenbild? Ich würde mal vermuten, ein stoisches. Also weise, reife Männer beherrschen sich. Das ist die Stoa. Und sowas finde ich auch bei Spock, dem Vulkanier von Raumschiff Enterprise. Ein faszinierendes Wesen. Ja, ein weites Feld, Umgang mit seinen Gefühlen. Bei mir bleibt neben Zurückhaltung das Stichwort Selbstbeherrschung hängen. 12 und 13. Wenn ein Herrscher sich auf Falschmeldungen stützt, sind seine Beamten allesamt Schurken. Arme und Unterdrücker begegnen einander. Beiden hat der Herr Augen zum Sehen gegeben. Hui, also das, finde ich, klingt auch interessant. Der Arme und der Unterdrücker begegnen einander oder leben nebeneinander, miteinander. Beiden hat der Herr Augen zum Sehen gegeben. Ja, was bedeutet das denn? Also einmal scheint es zu bedeuten, dass Gott tatsächlich beide geschaffen hat. Beide auch nebeneinander. Aber ich denke, da steckt noch mehr drin. Denn beide können den anderen sehen. Könnte der Unterdrücker daher nicht sehen und erkennen, dass der Arme schon arm ist und deshalb nicht noch weiter unterdrückt werden sollte? Weil auch Adonai auf seiner Seite steht? Also so könnte ich das auch sehen. 14. Ein König, der zu den Bedürftigen steht und ihnen zum Recht verhilft, sichert seinen Königsthron für immer. Ja, auch das geht in Richtung Tun und Ergehen. Wenn ein König in Treue das Recht des Geringen sichert, dann folgt daraus, dass sein Thron für immer feststeht. Und am Umgang mit den Schwächsten in einer Gesellschaft zeigt sich, wie gut ein Rechtsstaat tatsächlich funktioniert. 15. Stock und Zurechtweisung sind nötig, um Weisheit zu lernen. Darf aber ein Kind alles tun und lassen, muss sich die Mutter dafür schämen. Okay, zur Abwechslung mal wieder was über Erziehung. Und da gehört natürlich auch der Stock dazu. Der Stock als Ausdruck einer schlagkräftigen Erziehung. Alles schon bekannt. Da muss sich Widerstand regen, auch bei dir. Hoffentlich sehen wir das alle heute anders. Leider sollen Eltern aus evangelikalen Freikirchen ihre Kinder immer noch eher schlagen als evangelische oder katholische Eltern. Jo, und die Fehlentwicklung einer Pädagogik, die Kindern alles erlaubt, die haben wir auch erkannt und, ich denke, irgendwie überstanden, oder? Und ein Kind, das man sich selbst überlässt, ist auch nicht gut dran. 16 und 17. Wenn die Frevler zahlreich werden, nimmt auch die Zahl der Verbrechen zu. Doch die Gerechten werden's erleben, dass solche Leute ins Unglück stürzen. Erzieh deinen Sohn, sodass er dich ganz und gar zufriedenstellt. Dann wird er für dich etwas Besonderes sein. Oder anders gesagt, weise deinen Sohn zurecht und er wird dich lagern lassen. Also dir Ruhepausen geben und deiner Seele Leckerbissen bereiten, also Freude schenken. Also ganz ehrlich, das klingt mir alles ein wenig zu egoistisch, als wäre es das vorrangige Ziel der Kindererziehung, seine Kinder so zu erziehen, dass man selbst davon etwas hat. Oder sehe ich das mittlerweile zu blauäugig? Oder muss das einfach am Tun-Ergehen-Zusammenhang liegen? Also eigentlich sehe ich es genau so, dass Kindererziehung den Kindern zugutekommen soll. Also Ruhepausen auch für die Kurzen und auch seelische Leckerbissen. Vers 18. Ohne Visionen verkommt ein Volk. Wenn es sich an Gottes Gebote hält, ist es glücklich zu schätzen. Okay, das ist auch ein nachdenkenswerter Spruch. Denn das Wort Vision wird heute sehr, sehr geschätzt. Auch von den Führungskräften in der Wirtschaft. Auch Gemeinden formulieren ihre Vision, ihr Leitbild. Und da fällt mir immer auch Helmut Schmidt ein. Der sagte, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Okay, das hat er 1980 gesagt. Würde er das heute so wiederholen? Wie ist das mit den Visionen? Welche brauchen wir und mit welchen sollten wir tatsächlich besser zum Arzt gehen, weil sie irgendwie ungesund sind? Also genau darum geht's doch wohl. Welche Visionen sind gesund und hilfreich und zielführend und welche sind überdreht und deswegen ungesund? Eine Vision ist hier kein charismatisches Bild und auch kein prophetischer Eindruck oder so etwas. Vision meint hier eine Aktualisierung der Tora. Das war der Job der Propheten. Die haben keine individuellen Orakelsprüche für Leute bekommen, sondern die haben die Tora in ihrer Zeit zugespitzt, treffend verkündigt. Also dem Volk soll klar gemacht werden, wenn ihr dies Gute tut, folgt Segen. Und wenn ihr jenes Böse tut, folgt Entsprechendes. Also folgt den guten Weisungen Adonais, dann sät ihr Gutes und ihr werdet Gutes ernten. Dann seid ihr zu beglückwünschen. Was ist da heute in unserem Volk dran? Kein Impfneid, sondern Impffreude. Dass das Durchimpfen vorwärts geht. Die Schwachen stärken. Das sind beim Impfen nicht mehr die Senioren, sondern die Kinder
und Jugendlichen. Wann gibt's Impfstoff für die? Ein Gebet. Gott, unser Vater, du bist der Freund des Lebens. Du kennst uns von Ewigkeit und hast unseren Namen in deine Hand geschrieben. Jesus Christus, Licht von Gott und Licht der Welt, du wurdest Mensch, Salz der Erde und Brot für uns Menschen. Atem Gottes, Heiliger Geist, Quelle der Liebe, du Trösterin in unseren Tränen und Feuer unserer Propheten, du einendes Band deiner weltweiten Kirche, dreieiniger, lebendiger Gott, dir sei Ehre heute und alle Tage und in Ewigkeit. Shalom.